Jetzt komme ich zu meiner Predigt. Und ich mache weiter mit meiner, mit der Überschrift, mit der Predigtreihe ohne jede Sünde. Und heute heißt die Überschrift Hölle oder Himmel? Wow. Hölle oder Himmel? Also von Sünde zu reden ist ja schon nicht ganz populär, ne? Das macht man nicht unbedingt gerne, beziehungsweise das hört man auch nicht unbedingt gerne. Aber wenn man in dem Zusammenhang noch die Hölle erwähnt, dann kommt man leicht in den Verdacht, den Leuten zu drohen. Und ich bin mir bewusst, dass Christen das leider viel zu oft getan haben. Aber ich habe in der Bibel im Zusammenhang mit Hölle noch nie was von Drohung gelesen. Es ist eine Warnung, aber keine Drohung. Du kannst uns mal das Bild zeigen, das erste Bild. Kennt ihr das? Haben wir zumindest mal in der Fachschule gelernt. So oft gibt es das hier ja nicht, aber es gibt es. Wie verstehst du dieses Bild? Als Drohung? Oder als Warnung? Was würdest du sagen, wenn da irgendwo so ein Schild steht, ja, natürlich begründet, und aus Kostengründen würde dieses Schild abgebaut? Alle haben ja ein Navi, wir brauchen so ein Schild nicht mehr, der Navi führt sie ja immer die richtigen Wege. Wisst ihr, auf die Navis das Schild ignorieren und Leute schon in den Fluss geführt haben? Ja, das nur mal so nebenher. Aber überleg doch mal, wenn das aus Kostengründen abmontiert wäre, wäre das nicht ein Skandal? Die Leute, die das machen, die nehmen billigend in Kauf, dass Leute geradeaus weiterfahren oder den Weg weiterfahren und dann irgendwo den Abgrund. Das geht ja nicht nur da, ob da Wasser ist oder nicht, es kann ja auch ein Abgrund sein, der nicht geschützt ist. Und ja, ob du da überlebst oder nicht, ist die Frage. So. Das ist ein Achtungsschild, das ist kein Gebotsschild, sondern ein Achtungsschild. Das heißt, ne? Also es warnt vor einer Gefahrenstelle, das ist das. Ja? So, also wenn wir sagen, so, wenn ein Warnschild abgebaut wird aus Kostengründen, dann ist das ein Skandal. Aber wir Christen sollen nicht mehr über die Hölle reden? Das passt doch nicht zusammen. Gott warnt vor der Hölle und er möchte nicht, dass irgendjemand in der Hölle landet. Also müssen wir auch über die Hölle reden. Ja? Wir haben den Auftrag, das ganze Evangelium zu predigen. Und wenn ich nur sage, so, du musst gerettet werden, dann musst du auch wissen, wovor du gerettet werden musst. So, die Warnung vor der Hölle gehört mit dazu. Ich komme nochmal auf das Bild zurück. Wenn ich fahre und dieses Schild sehe, ja, dann bin ich auf einer Straße unterwegs, die irgendwann in einen Abgrund oder an ein Ufer führt, wo ich dann runterfalle. Das besagt das Bild. Das Schild hindert mich nicht daran, weiterzufahren. Das ist kein Verbotsschild, das ist nur ein Achtungsschild, nur ein Hinweis. Es hindert mich nicht. Ich kann also einfach weiterfahren. Aber es fordert eine Entscheidung von mir. Fahre ich jetzt einfach weiter, ignoriere ich das Schild oder biege ich von diesem Weg ab, nehme einen anderen Weg, einen Ausweg, ja, oder kehre sogar um, weil ich nicht in diese Gefahr hineinfahren will. So, ich muss eine Entscheidung treffen. Und das ist im Leben nicht anders. Dieses Bild ist ein Hinweis, beziehungsweise ich möchte das als Vergleich nehmen für ein Leben, für unser Leben im Grunde. Der Mensch ist auf dem Weg, und wenn er ohne Gott ist, dann ist er auf dem Weg genau in diese Richtung. Und das Evangelium ist genau das, dieses Zeichen. Pass auf, wenn du da weiterläufst, dann wirst du irgendwann an einen Abgrund kommen und wirst in den Tod stürzen. So, es ist ein Warnschild. Und es sagt, kehr um und nimm einen anderen Weg, der sicher ist. Nimm den Retter, Jesus, an und dann wirst du auch sicher ans Ziel kommen, dann wirst du nicht in den Tod gehen. Er befreit dich von Sünde, die dich von Gott trennt. Das ist genau der Punkt. So, woher weiß ich, dass alle Menschen auf diesem Weg sind, in den Abgrund, weil es in der Bibel steht? Seit dem Sündenfall Adams sind alle Menschen auf dem Weg in den Abgrund. Ich lese das mal in Römer 5, Vers 12. Durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und mit der Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen. Deswegen hat auch jeder gesündigt. Seit der Zeit, von der hier die Rede ist, nämlich von Adam, also den ersten Menschen, die sich von Gott getrennt haben, seit der Zeit ist die Lebenszeit des Menschen begrenzt. Ursprünglich war das nicht so von Gott gedacht. Er wollte, dass wir ewig leben. So waren wir von Grund auf angelegt, aber nachdem wir uns von Gott, von der Lebensquelle getrennt haben, war unsere Lebenszeit begrenzt. Zu Anfang haben die Menschen noch richtig lange gelebt, knapp 1000 Jahre, aber wir wissen, wie das heute ist. Ja, wer über 100 wird, ist schon richtig alt und die meisten werden so 70, 80 und manche noch nicht mal. So, mit dem Tod rechnen wir. Das wissen wir, damit leben wir. Aber das ist noch nicht das Ende. Jeder wird auferstehen. Jeder wird wieder zum Leben erweckt werden und dann wird er vor Gott stehen und Gott wird ihn richten. Wird sein Leben anschauen und gucken, was hast du gemacht in deinem Leben. Und wenn er irgendwo Sünde findet bei jemandem, dann sagt er so, du wirst nicht in den Himmel kommen, du bist von dem Weg nicht abgewichen, du hast keine Entscheidung getroffen, den richtigen Weg zu nehmen, also geht der Weg weiter in die Hölle. Aber wenn er keine Sünde findet, weil derjenige nämlich Jesus angenommen hat und von der Sünde freigemacht worden ist, dann sagt er, komm, du bist herzlich willkommen, komm in den Himmel zum ewigen Leben. Das ist genau das. Und das ist das, was Gott möchte. Es ist also kein unausweichliches Schicksal, in den Abgrund zu fallen. Es gibt einen Weg raus. Es gibt einen Weg zur Rettung. Man muss nicht da weitergehen. Gott hat einen Ausweg geschaffen. Er hat Jesus auf diese Erde geschickt. Die meisten von uns kennen Johannes 3, Vers 16. Kennt ihr auch Vers 17? Habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gelesen, aber den kennen wir meistens nicht auswendig. Ich lese mal beide Verse. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Das ist der Auftrag von Jesus gewesen. Er wollte nie, das war nie sein Auftrag, als er gekommen ist, zu verurteilen, sondern zu retten. Ein Weg nicht zum Abgrund, sondern über den Abgrund hinüber. Darum geht es. Und es gibt nur einen einzigen Weg. Du kannst suchen, und manche Menschen suchen lebenlang, suchen Wege über diesen Abgrund zu Gott hin. Aber es gibt nur einen einzigen Weg darüber, nämlich Jesus. Wir zeigen uns mal das zweite Bild. Das ist eine Hängebrücke. Die steht in Willingen, da wo unsere Bundeskonferenz immer stattfindet. Und wir hatten dieses Jahr, sind wir früher da gewesen und dann haben wir gesagt, jetzt probieren wir die mal aus und gehen da mal rüber. So, ihr könnt sehen, so ein bisschen jedenfalls sehen, die ist ziemlich hoch und links und rechts geht ziemlich weit runter. Und wir sind über diese Brücke einmal hin und her gelaufen. So, stell dir mal vor, diese Brücke geht über einen Abgrund, der unendlich tief ist. Du kommst über diesen Abgrund normalerweise nicht rüber. Also in dem Fall ist das was anderes. Da kommst du rüber, da kannst du unten auch dran langlaufen. Aber stell dir mal vor, dieser Abgrund ist so tief, dass du da nicht drüber rüberkommst. Das ist der einzige Weg. Die Brücke. So, und diese Brücke, wie ihr seht, da sind links und rechts Geländer. Das heißt, du wirst gezwungen, auf der Brücke zu bleiben. Du kannst eigentlich nicht runterfallen. dann müsstest du schon ganz bewusst über dieses Geländer rüberklettern. Das kann man, aber normalerweise bist du gezwungen, da auf dieser Brücke zu bleiben. Man könnte auch sagen, du bist bewahrt, runterzufallen. Manche verstehen Geländer, so Regeln und Ordnungen, als Zwang. Ich darf ja nicht. Ich darf ja nicht links oder rechts. Man könnte aber auch von Bewahrung reden, oder? Und wenn da unten ein Abgrund ist, dann würde ich eher von Bewahrung reden, als von Zwang, da drauf zu bleiben, oder? Genau. So, warum zeige ich euch das? Auch da, im gleichen Bild, nimm mal den als Lebensweg. Den einzigen Weg über diesen Abgrund weg. Das heißt, die Brücke ist Jesus. Wenn ich mich darauf bewege, das heißt, ich gehe nicht geradeaus in den Abgrund hinein, sondern ich kehre um, ich nehme den anderen Weg der Rettung, nämlich mit Jesus, und gehe über die Brücke hinweg. Und bei Jesus gibt es keine Geländer. Manch einer kriegt jetzt Angst, ne? Also wenn du über so eine Brücke gehst ohne Geländer, ich weiß auch nicht, ob ich da mich wohlfühlen würde, ganz ehrlich. Ja, wenn ich runtergucke, dann wird mir immer leicht schwindelig. Ja? Warum sage ich, es gibt keine Geländer? Weil Jesus uns nicht zwingt. Das meine ich. Er hat seine Regeln. Es gibt auch tatsächlich immer wieder auch was zum Festhalten, aber er zwingt uns niemals. Es ist kein festes Geländer, wodurch wir gezwungen werden, auf der Richtung zu bleiben. Aber weißt du, was wir haben? Einen inneren Spurhalteassistenten. Ich nenne es mal so. Wir haben jetzt ein neues Auto und da ist ein Spurhalteassistent drin. Das heißt, der sieht die Linie von der Straße, ja, sowohl Mittellinie als auch Außenlinie, und der hält das Auto, wenn wir fahren, immer dazwischen. Und wenn wir dann mal ein bisschen außen rankommen, dann greift er in die Lenkung ein und lenkt dich zurück. Das heißt, eigentlich kannst du eigentlich gar nicht mehr vom Weg abkommen. Und der Heilige Geist ist unser Spurhalteassistent. Der sagt, wo die Mitte ist. Der sagt, der gibt dir immer wieder liebevolle Hinweise, geh da lang, geh auf der Mitte, da bist du sicher. Wenn du zu weit an den Rand kommst, besteht die Gefahr, dass du abrutschst. Bleib in der Mitte. Aber man kann diesen Spurhalteassistent, das wisst ihr, also zumindest wenn ihr einen habt, wisst ihr das, man kann den übersteuern. Das ist auch nicht schwer. Er greift dir zwar in die Lenkung und du merkst dann auch immer, wie so einen kleinen Klaps, weißt du, so, und komm wieder rüber, aber du kannst auch gegensteuern. Du kannst auch sagen, ich ignoriere das. Aber ihr wisst, was dann passiert, oder? Ob du auf einer Brücke bist oder nicht. Also auch in die Leitplanken fahren ist nicht nett und nicht schön. Und deswegen sagt die Bibel, für unser Leben gibt uns manchmal richtig drastische Warnungen. Vorher, bevor wir irgendwie... So, er sagt, so, wenn wir da lang gehen, dann bleib bitte mitten auf diesem Weg. Bleib mittendrin in Jesus und hör auf Jesus. Das, was wir vorhin gemacht haben, hören, mal stille werden und hören auf das, was Gott sagt. Und dann korrigiert er dich, dann nicht böse, so von wegen, du darfst nicht. Nein, liebevoll. Aber in der Bibel, und das ist die zweite Sache, wie wir auf Gott hören können, in der Bibel zu lesen, und in der Bibel finden wir immer wieder sehr drastische Warnungen, was passiert, wenn wir nicht auf dem Weg bleiben. Und ich habe mal ein paar rausgesucht, um uns das mal vor Augen zu führen. Und ich glaube, die stehen da nicht umsonst drin. Nicht, weil sie uns Angst machen sollen, sondern um uns auf dem rechten Weg zu halten. Matthäus 18, 8 bis 9. Und wenn es deine Hand oder dein Fuß ist, die dich zum Bösen verführen, dann hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du gehst verstümmelt oder als Krüppel ins Leben ein, als mit beiden Händen und beiden Füßen in die Hölle zu kommen, in das ewige Feuer. Und wenn es dein Auge ist, das dich verführt, so reiß es heraus und wirf es weg. Es ist besser für dich, du gehst einäugig in das Leben ein, als dass du beide Augen behältst und in das Feuer der Hölle geworfen wirst. Also hier ist von Hölle die Rede. Krass, ne? Was da drin steht. Krass. Musst du immer eine Axt dabei haben, falls dein Hand dich mal verführt, dass du dann. Und ich weiß, dass manche sich fragen, wenn sie das lesen, ging mir zu Anfang auch so, meint Jesus das wirklich wörtlich, was da steht? Meint er das ernst? Oder ist das nur sinnbildlich zu verstehen? Was meint ihr? Ist das sinnbildlich oder ist das ernst gemeint? Ihr habt euch die Frage auch schon mal gestellt, als ihr das gelesen habt, ne? Ja. Weißt du was? Aus meiner Überzeugung heraus meint Jesus das wirklich ernst. Er meint das so, wie er das sagt. Das heißt, es ist keine Aufforderung, jetzt unsere Hand abzuhacken. Ja? Es sei denn, diese Hand verführt dich beständig und immer wieder zur Sünde. Und er will nicht, dass du in der Hölle landest. Wenn deine Hand daran schuld ist, dass du die Sünde nicht lassen kannst, dann trenn dich von deiner Hand. Und dann meint er das wirklich so. Die Hand abzuhacken ist wesentlich, obwohl das mit Sicherheit furchtbar wehtun wird, aber es ist wesentlich angenehmer, als in der Hölle zu schmoren. So, und das ist genau die Sache. Aber damit wir merken und spüren, beziehungsweise wie schlimm Hölle ist, weil wer hat von uns schon Hölle erlebt? Wir haben da vielleicht was von gehört und auch vielleicht ist auch mal gedroht worden damit, ja, aber wir haben doch Hölle noch nie erfahren. Manch einer hat vielleicht was Ähnliches erfahren, aber wirklich Hölle, so wie sie die Bibel beschreibt, Feuersee, ständig, es gibt keinen Ausweg, du bist mitten im Feuer drin. Ich habe das noch nicht erlebt. Und damit wir merken, wie ernst Jesus das ist und dass es wirklich eine Wirklichkeit ist, dass das nicht einfach nur so ein Bild ist, was gemalt wird, um uns Angst zu machen, deswegen sagt Jesus das, wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, dann reiß es raus. Wir dürfen Sünde nicht verharmlosen. Und das wird hier ganz deutlich. Jesus sagt das. Sünde führt zum Tod, zum Hölle, zum Abgrund. Und Jesus ist gekommen, uns die Sünde abzunehmen. Das heißt, er fordert uns hier auf, keine Kompromisse zu machen, nicht die Grenzen auszutesten. Stellt euch diese Brücke vor und du testest die Grenzen aus. Wie weit kann ich denn an den Rand gehen, bevor ich runterfalle? Also ich mache das bei so einer Hängebrücke ohne Geländer, würde ich das nicht machen, ganz ehrlich. Da bleibe ich aber schön in der Mitte. Ja, und bloß nicht runtergucken, weil dann werde ich schwindelig. Aber ich weiß, auch da brauche ich keine Angst zu haben, selbst wenn ich schwindelig werde. Ja, wenn ich geschubst werde oder sonst was, ich weiß, Jesus wird mich da festhalten. Ja, selbst wenn ich mal an den Rand komme, Jesus wird mich festhalten. Er wird mich immer bewahren. Nur wenn ich ganz bewusst ihm widerstehe, er wird mich nicht zwingen, auf dieser Brücke zu bleiben. Und darum geht es. Was bin ich bereit zu tun dafür, ohne Sünde zu bleiben? Also die Sünde zu hassen und sie wirklich wegzulegen. Ich muss mit aller Härte gegen Sünde vorgehen in meinem Leben. Also gegen mich selbst im Grunde. Ja, mich selber disziplinieren und auf manches einfach verzichten mit aller Härte. Ich muss gegen mich vorgehen und nicht gegen alle anderen, die schuld sind daran, dass ich sündige. Auch das kommt vor, dass wir den anderen die Schuld geben daran. Ja, der hat ja, oder die vielen Bilder, die mich dann immer reizen, oder und der hat mich ja beleidigt und deswegen, nee, die anderen sind nicht schuld. Deine Entscheidung. Du entscheidest, was du tust und du musst für deine Entscheidung selber gerade stehen. In Hebräer 12, 4 bis 6 lesen wir, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Also ich übersetze das jetzt mal mit Kindern, weil hier sind nicht nur Söhne gemeint, sondern auch die Töchter. das zu euch als zu Kindern spricht. Mein Kind, achte nicht die geringen, die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jedes Kind, das er annimmt. Ihr habt noch nicht bis aus Blut widerstanden gegen die Sünde. Das macht das nochmal deutlich, mit welcher Energie, mit welcher Kraft wir gegen Sünde angehen sollen. Dass es eben nicht nur so Pille-Palle ist, sondern dass es dich tötet. Ja, also wenn du Gift im Körper hast, dann tust du alles, das Gift da rauszukriegen, oder? Oder willst du sterben? Du lässt den Magen auspumpen und das ist mit Sicherheit nicht angenehm. Ja, du gehst ins Krankenhaus und nimmst vielleicht noch Medikamente gegen dieses Gift oder was weiß ich noch. Du tust alles, um am Leben zu bleiben. Und das ist hiermit gemeint. So, nur aber Sünde hat nicht sofort, die Wirkung ist nicht sofort sichtbar. Das dauert. Aber wenn wir aus dem Weg nicht rausgehen, wenn wir diesen Weg weiter verfolgen, dann werden wir da landen, was der Herr sagt. So, und es geht hier nicht um Sünde, die wir mal aus Versehen machen. Jedem von uns passiert mal, dass wir was machen, worüber wir nicht nachdenken und jemanden beleidigen oder ne, blöd angucken oder keine Ahnung. Es gibt so viele Sachen. Darum geht es nicht. Wenn uns das bewusst wird, dann dürfen wir um Vergebung bitten, auch bei demjenigen, und dann ist die Sache bereinigt. Darum geht es nicht. Aber es geht um die Sachen, die uns immer wieder passieren, wo wir nicht von loskommen. Wenn ich immer wieder über jemanden lästere oder jemanden immer wieder beleidige, immer wieder den gleichen. Und wenn es nur, aus meiner Sicht, nur Spaß ist, ist nicht gut. Und ich muss es mir abgewöhnen. Ich kann nicht einfach sagen, das ist doch Spaß. Wenn es den anderen wirklich trifft und ihn niederdrückt und fertig macht, dann ist das meine Schuld. Und ich muss daran arbeiten, das loszuwerden. Um solche Dinge geht es. Ja, es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Die muss ich loswerden. Bis aufs Blut widerstehen. Ja, so. Was bin ich bereit dagegen zu tun? Ich weiß noch, dass mal irgendjemand in einer anderen Gemeinde jemand gesagt hat, finde ich ein bisschen hart, aber Fernsehen ist Sünde. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Genau, Fernsehen ist Sünde. Ich würde das nicht so pauschal sagen. Also es gibt im Fernsehen auch gute Sendungen, aber es ist für den Sünde, der es nicht sein lassen kann und immer wieder Sendungen guckt, die ihn zur Sünde führen. Und da war tatsächlich jemand in der Gemeinde und der hat das ernst genommen, der hat seinen Fernseher rausgeschmissen. Der war bereit, darauf zu verzichten, weil er sagte, ich kriege es nicht unter Kontrolle. Also schmeiße ich das Ding raus, dann kann ich nicht mehr in Versuchung geführt werden. Das ist ähnlich, dass meine Hand abhacken ist noch ein Schritt weiter, aber das geht genau in diese Richtung. Was bin ich bereit zu tun, damit ich Sünde lasse? Ich habe eben schon gesagt, oftmals sind uns die Folgen dessen, was wir tun, nicht bewusst. Bei der Hängebrücke sehen wir den Abgrund. Ne? Wenn wir da runter gucken, dann sehen wir den Abgrund sofort. Das haben wir gleich vor Augen. Und da wissen wir so, wenn wir da mal ausprobieren, wie sieht denn das neben der Brücke aus, dann wissen wir, was passiert. Da brauchen wir nicht drüber nachdenken, das ist uns klar. Bei dem Warnschild ist das nicht unbedingt so. Wenn du dieses Warnschild siehst, dann hast du noch nicht unbedingt dieses Ufer im Blick. Das kann sein, dass das erst eine ganze Ecke später kommt. Und wenn du da fährst und sagst so, okay, ja, da war ein Warnschild, ich sehe aber nichts, kann ja auch sein, vielleicht haben sie das doch vergessen, ich fahre einfach mal weiter. Und dann vergisst du, was da stand. Aber das Warnschild ist ernst gemeint. Und das ist manchmal so, wenn wir unterwegs sind, ja, im Leben und wir hören eine Warnung, auch von der Bibel her, Und in dem Moment nehmen wir sie vielleicht auch ernst, aber mit der Zeit verblasst die und wir nehmen das nicht mehr ernst. Wir fangen an, Kompromisse zu machen. Wir vergessen das, was da an Warnung gekommen ist. Aber wir bleiben auf dem falschen Weg. Wir sollten, wenn wir eine Warnung hören, wenn wir einen Hinweis vom Heiligen Geist hören, dann sollten wir darauf reagieren, gleich sofort. Lass es nicht erst zur Gewohnheit werden. So, und ich weiß, selbst wenn wir dem widerstehen, also wenn wir nicht gleich auf die Warnung hören, wenn wir erstmal weiterlaufen, dann wird der Heilige Geist uns ermahnen und wird sagen, du, pass auf, wenn du da weiterläufst, es geht in den Abgrund. Auch bei denjenigen, die schon vielleicht auf der Hängebrücke sind, ja, es geht in den Abgrund. Und wenn wir uns trotzdem weigern und in diese Richtung weitergehen, dann findet er auch manches Mal Mittel und Wege, die, und davon spricht eben diese Bibelstelle auch, dann findet er manchmal auch Mittel und Wege, uns liebevoll und trotzdem sehr deutlich zu korrigieren. Er züchtigt uns. Das heißt nicht mit dem Rohrstock und, ja, oder er droht mit dem Tod oder mit Krankheit oder sonst irgendwas. Ich weiß, dass wir manchmal so eine Vorstellung haben. Nee, der Herr redet erstmal ganz ernst. Dann müssen wir schon richtig dem widerstehen. Aber ich sag mal, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, wenn deine Eltern dich so richtig mal gezüchtigt haben, insofern von wegen so, das war so ein richtig großer Mist, was du da gemacht hast. Ja? Und vielleicht gab es auch einen Hintern voll, wie auch immer, aber du wusstest eigentlich, das war falsch, was du da gemacht hast. Wenn du das am nächsten Tag wieder machst, was mussten deine Eltern dann denken von dir? Das ist doch richtig Rebellion, oder? Das ist doch richtig, es ist mir egal, was du sagst. Ich mache das, was ich will. Und was machen deine Eltern dann, wenn es darum geht, dass du gefährdet bist? Gucken die zu und sagen, ja, lass ihn doch ins Verderben laufen. Ist mir doch egal. Welche Eltern machen das? Du liebst doch dein Kind, du willst es doch retten, willst ihm noch Gutes tun. Und ich weiß, uns sind da Grenzen gesetzt, weil wir haben einen freien Willen und das ist bei Gott auch so. Gott will nicht, dass wir in die Hölle kommen. Er will alles dafür tun, dass wir auf den Weg kommen, über diesen Abgrund weg, dass wir zu Jesus kommen und an Jesus festhalten. Aber gegen unseren Willen wird er das nicht tun können. Aber er wird uns ernsthaft ermahnen und spürbar, dass wir es wirklich merken. Manches Mal ist das dann so ein Schlag mit einem Zaunfall vom Kopf, dass wir aufwachen. So, jetzt überleg dir das nochmal. Was willst du das wirklich? Willst du wirklich in den Abgrund? Willst du wirklich in die Hölle? Ja, wie auch immer Gott das macht, er findet da ganz unterschiedliche Wege, weil wir sehr unterschiedlich sind und auch unterschiedlich reagieren. Er findet Wege. Und er bittet im Grunde nichts anderes als, lass dich doch retten. Lass dich doch retten. Darum geht es. Und das sollten wir ernst nehmen. Das sollten wir ernst nehmen. Gott spielt da nicht mit. Das ist ihm wirklich ernst. Viele von uns haben das Evangelium vor langer, langer Zeit gehört und sich entschieden, Jesus zu folgen und seine Worte ernst zu nehmen. Also zu Anfang ging mir auch so, zu Anfang habe ich da das wirklich ernst genommen. Da wusste ich auch so, er liebt mich, ja, und das, was er sagt, das hat Gewicht, das muss ich ernst nehmen, das will ich auch ernst nehmen. Aber mit der Zeit, mit den Jahren, besteht die Gefahr, dass wir sorglos werden und nachlässig werden. Es passiert ja nichts. Der Abgrund ist nicht vor Augen. Wir hören immer wieder über Hölle, aber wir sehen sie nicht. Wir sehen die Folgen nicht sofort auch von Sünde. Wir sehen nicht sofort die Konsequenzen. Und dann kann man schon mal denken, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich so schlimm? Eigentlich ist Gott doch Liebe und er liebt mich. Wir sollten das ernst nehmen, was in der Bibel steht. Wir sollten die Warnung ernst nehmen und nicht mit Sünde spielen. Sünde ist immer noch tödlich. Und die Bibel lässt uns nicht im Unklaren darüber, was kommen wird. Und ich gebe uns jetzt mal so ein bisschen Ausblick, was in Zukunft vielleicht sogar auf uns noch zukommt. Vielleicht erleben wir das sogar noch. Und ich will euch damit keine Angst machen, im Gegenteil. Nur eigentlich ermutigen, bleibt auf dem Weg. In der Offenbarung lesen wir, dass schlimme Zeiten auf die Menschheit zukommen werden. Richtig fürchterliche Katastrophen, unvorstellbar von einer Größenordnung. Wir lesen, hören ja jetzt auch immer schon mal von so, ne, der Wirbelsturm über Jamaika und so weiter, ne, was der an Schaden angerichtet hat. Und es sind 50 Tote, zumindest das, was ich zuletzt gelesen habe. Es können sogar noch mehr sein. Aber hier ist nicht von 50 Toten die Rede. Bei der ersten Katastrophe, die richtig Tote, das ist ein Viertel der Menschheit. Das sind 2 Milliarden Menschen, die da ums Leben kommen. Also nur, damit ihr mal so eine Vorstellung habt, welche Größenordnung diese Katastrophen haben. Das ist nicht einfach ein Wirbelsturm über Jamaika, sondern das betrifft die ganze Erde und das betrifft ganz, ganz viele Menschen, die daran sterben. Ja? So, sowas steht da drin. Und das ist noch nicht die Hölle. Das ist Gericht Gottes. Über die den Weg nicht gehen wollen. Aber, so wenn man das liest, könnte man tatsächlich Angst kriegen. Aber zwischendurch gibt es immer wieder einen Einschub. So, hier werden am Anfang der Offenbarung, in Kapitel 6, werden 6 Katastrophen geschildert hintereinander weg. Und wenn man das liest, dann denkt man, boah, wenn man sich also so ungefähr diese Ausmaße vorstellt, habe ich ja eben gesagt, so dann kann man Angst kriegen, genau. Und dann wird der Blick auf einmal von diesen Katastrophen, von der Erde weggenommen und wird wieder in den Thronsaal gerichtet. Auf einmal wird wieder der Thronsaal beschrieben. Und ich lese euch mal, was dann da steht, in Offenbarung 7, Verse 9 bis 10. Und danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Sie standen mit Palmzweigen in den Händen, weiß gekleidet vor dem Thron und dem Lamm. Wer die Offenbarung liest, weiß, wer das Lamm ist. Das Lamm ist Jesus. Ja. Und riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, von dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Diese Menschen sind alle über die Brücke gegangen. Und sie haben weiße Kleider an. Weiße Kleider sind ein Symbol für Reinheit. Die haben nicht im Matsch gesuhlt, sondern die sind reingewaschen worden. Das heißt, das ist ein Bild darauf, die sind ohne jede Sünde. Ohne jede Sünde. Und die stehen vorm Thron. Eine unzählbare Schar. Und die werden versiegelt. Das heißt, die bekommen ein Zeichen von Gott. Und dieses Zeichen bedeutet, das ist mein Eigentum. Gott hält seine Hand über diese Menschen. Das ist mein Eigentum, das habe ich erworben, das habe ich erkauft, sagt Jesus, weil er ist am Kreuz für diese Menschen gestorben. Sie sind auf diesem Weg geblieben. Sie sind reingewaschen. Und durch dieses Zeichen werden sie geschützt vor manchen Qualen, die in der Offenbarung beschrieben sind. Weil es ist das Volk Gottes. Es ist sein Eigentum. Und das ist das, was Gott möchte. Er möchte, dass alle Menschen da stehen, vor diesem Thron. Und alle weiße Kleider anhaben. Und das ist möglich. Das ist das, was Jesus anbietet. Das ist das, warum Jesus gekommen ist. Und sie bezeugen, die Rettung kommt von Gott. Sie haben es erlebt. Sie haben es selbst erlebt. Die Rettung kommt von Gott. Sie sind Jesus gefolgt und sie wissen, was Jesus für sie getan hat. Jesus hat ihre Sünde auf sich genommen. Diese Sünde, die tötet. Das Gift, was uns kaputt macht. Das hat Jesus auf sich genommen. Er hat das an seinen Körper rangelassen. An seine Seele. Er ist Mensch geworden und hat das auf sich genommen und er ist daran gestorben. Er hat es nicht überlebt. Wir wissen, dass er ans Kreuz genagelt worden, das weiß ich. Aber warum ist er ans Kreuz genagelt worden? Wegen unserer Sünde. Und er ist Gottes Sohn, er hätte sofort vom Kreuz runtersteigen können und sagen, interessiert mich doch gar nicht, ich bin unsterblich, Ich bin Gottes Sohn und ich habe keine Sünde, ich brauche nicht sterben. Aber Jesus hat das auf sich genommen, er hat für uns gelitten dort am Kreuz, er hat sein Blut vergossen, damit wir die Sünde loswerden, nur deswegen. Eigentlich hätten wir da ans Kreuz genagelt werden müssen, weil wir sind schuld. Auch wenn wir keinen umgebracht haben, Sünde tötet und wir würden gerichtet werden, aber Jesus hat dieses Gericht auf sich genommen. Jesus weiß, wie sich Hölle anfühlt. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen, damit wir Hölle nicht fühlen müssen, damit wir Hölle nicht erleben müssen. Jesus weiß, wie sich das anfühlt. Und er will dich davor bewahren. Er will dich auf dem schmalen Weg führen, den schmalen Weg, der zum Himmel führt. Und das ist Jesus selbst. Er weist dir den Weg. Er sagt, wo es lang geht. Du brauchst keine Gesetze auswendig zu lernen, sondern der Herr gibt das in dein Herz hinein und du weißt, wo es lang geht. Und er bürgt für dein Leben, wenn du diesen Weg einschlägst und sagst, ja, Jesus, ich will dir folgen, ich will gerettet werden, dann bürgt er für dein Leben, mit seinem Leben. Er bringt dich zum Ziel, wenn wir das ernst meinen, wenn wir nicht spielen mit Jesus, dann bringt er dich ans Ziel, dann bringt er dich in den Himmel. So, und wenn du Jesus noch nicht in dein Leben aufgenommen hast, wenn du noch dieses Warnschild zwar gesehen hast vielleicht, aber dran vorbeigefahren bist, dann lade ich dich ein, eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung, ich will Jesus mein Leben geben und ich will auf den Weg, der ins Ziel führt. Nicht in den Abgrund, sondern nicht in die Hölle, sondern in den Himmel. Das ist Jesus. Gib dein Leben Jesus. Komm zu uns. Wir beten gerne mit dir. Und dann fängt dein neues Leben an. Dann gehst du auf dem Weg in den Himmel. Und ich weiß, ganz viele sind schon hier, die diesen Weg schon gehen. Und an die macht das nicht nachlässig. Bleib auf dem Weg. Lass dich durch nichts davon abbringen. Widerstehe mit wirklich bis aufs Blut. Ja? Du musst deine Hand nicht abhacken, wenn du die Sünde lassen kannst. Wenn du den Fernseher deswegen rausschmeißt oder das Handy wegliest oder was auch immer. Aufs Handy verzichten ist fast schlimmer als Hand abhacken, oder? Heute ja. Aber wäre es dir das wert? Wenn du Himmel oder Hölle wählst und dafür Smartphone oder ohne, ist es dir das wert? Irgendwann wirst du vor dieser Entscheidung stehen. Gar nicht so einfach. Es ist nicht immer die Hand. Manche Dinge lieben uns noch mehr. So, aber ich möchte wirklich an dich appellieren, bleib auf dem Weg und trenne dich von den Dingen, die dich in Sünde verführen. Denk daran, was Jesus getan hat, um dich vor der Hölle zu bewahren. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann das ist genau der Grund, warum wir Abendmahl feiern, damit wir genau daran denken. Jesus ist für uns gestorben, wir nehmen sein Blut auf, wir essen seinen Leib, weil wir daran denken, Jesus bewahrt uns vor der Hölle. Und wir machen uns eins mit ihm und sagen so, ich will dir folgen, was es auch kostet. Amen.